Ein wunderschönes guten Morgen an euch alle. Ich habe heute Morgen noch nicht so vielen die Hand gegeben, also dann deswegen ein ganz besonderes guten Morgen. War heute alles etwas mit heißer Nadel gestrickt. Und ja, genau. Ich möchte einfach, so wie es Gabi gebetet hat, und auch dafür beten, dass jetzt die Worte, die ich jetzt sage, dass die euch zum Segen dienen. Und ich brauche halt wirklich seine Gnade und die Kraft des Heiligen Geistes, dass er das lebendig macht und dass das rüberkommt, was er sagen möchte. Ich fand es aber auch sehr berührend, was heute im Gottesdienst schon gesagt wurde, was schon gesungen wurde. Und all das passt auch zum Thema der Predigt und es wird wie so ein Teppich sein, wo das ineinander verwoben werden. Die Anna sprach über das Thema Gebet letzte Woche und darüber, dass Gebet bedeutet Beziehungspflege mit Gott. Gebet bedeutet, dass wir Gemeinschaft haben mit unserem Freund Jesus. Und Anna hat es so stark zum Ausdruck gebracht, nämlich, dass Gott eine Sehnsucht hat. Gott hat eine Sehnsucht nach uns. Er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Er möchte mit dir sprechen. Er möchte deine Gebete hören. So wie Eltern, die sich sehnen, die Worte ihrer Kinder zu hören. Ich weiß noch, ich war jetzt bei Freunden und die haben kleine Kinder. Das eine Kind spricht noch nicht. Das andere macht gerade so die ersten paar Worte Auto und die ersten Papa, Mama und so die ersten Worte. Und ich weiß noch, wie das früher bei meinen Kindern war, als sie noch nicht sprechen konnten, sondern nur brabbeln konnten. Ich habe mich immer gefragt, wie wird es wohl sein, wenn die auf einmal reden, wenn die anfangen, so richtig mit mir zu kommunizieren? Was wird, das ändert ja alles. Wie wird es sein? Und tatsächlich, so kam es auch. Es hat ganz, ganz viel verändert. Was wären wir ohne Kommunikation, ohne Gespräch, ohne Dialog? Und es ist furchtbar, wenn man mit jemandem Streit hat oder irgendwas und man sich in einen Zustand begibt, wo man sich eigentlich nur noch anschweigt. Das ist kaum auszuhalten, oder? Schlimm, wenn eine Beziehung zu den eigenen Kindern vielleicht so wird. Man sehnt sich doch danach, Gespräch zu haben, Dialog zu haben, Gemeinschaft zu haben. Gott, er sehnt sich nach unseren Worten, nach unseren Gebeten. Und wir sollen uns auch sehnen nach ihm. Und die Bibel ist so voll davon, von all diesen Punkten und Elementen. Und mir war das wichtig, am Anfang das auch noch mal kurz zu betonen und zu sagen. Die Bibel, sie sagt uns, so wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, so schreit meine Seele nach Gott. Und all diese Aspekte, die da drin stecken, als sie mir sagten, komm, wir ziehen zum Hause des Herrn, da überkam mich Freude. Freude, den Tempel des Herrn zu betreten. Solange ich lebe, möchte ich in deinem Tempel sein, möchte ich deine Herrlichkeit sehen, deine Herrlichkeit suchen. Gott, dir nahe zu sein, das ist mein Glück. Und so weiter und so weiter. Es geht in der Bibel von vorne bis hinten um Gemeinschaft, um Sehnsucht, dass wir uns danach sehnen, ihm nahe zu sein. Und wenn das eingeschlafen ist, hat Anna letzte Woche auch gesagt, dann können wir den Heiligen Geist darum bitten, dass er das wieder neu belebt, dass er wieder neu uns diese Sehnsucht schenkt, ins Gebet gehen zu wollen. Das ist wichtig, das heute am Anfang nochmal zu sagen, weil das die Basis ist von all dem, was heute dann auch kommt. Die Bibel sagt uns, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen, sondern wenn etwas glimmt, dann steckt da Potenzial, dass durch einen Lufthauch wieder ein Feuer entsteht. Und das ist das, was der Heilige Geist tun möchte. Er möchte da reinpusten, da wo es vielleicht nur noch glimmt, dass da wieder ein Feuer entsteht, dass da wieder Leidenschaft entsteht. Und ich werde heute Morgen in dem Bibeltext weitergehen, da wo Anna letzte Woche aufgehört hat, in Lukas 18, ab Vers 19, wo es auch darum geht, wie wir beten sollen oder wie eben nicht. Und das Thema heute Morgen ist, der Predigt ist aufrichtig beten. Anna, das Thema war beständig beten oder beharrlich beten. Und heute ist das Thema aufrichtig beten. Und wir möchten uns, der Bibeltext hat heute nicht viele Verse, und wir möchten am Anfang uns diese Begebenheit mal in einem Videoclip angucken aus der Bible Series oder dem Film Son of God, und dann steigen wir da ein. Wir wissen, dass der Jünger Matthäus ein Zöllner war und dass Jesus ihn berufen hat in seine Nachfolge und auch, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. In dem Film ist es jetzt so dargestellt, dass er das erzählt, während er dann Matthäus auch in seine Nachfolge ruft. Wahrscheinlich war es nicht so, keine Ahnung, wir waren nicht dabei, aber eine schöne Darstellung, um auch gleichzeitig zu zeigen, während dem Gleichnis die verschiedenen Haltungen des Pharisäers und auch wie Jesus hier mit Matthäus umgeht. Und in diesem Gleichnis stellt Jesus diese beiden Männer gegenüber, den Pharisäer und den Zöllner. Beginnen wir doch mal die Predigt mit einem, sagen wir mal, kleinen sozialen Experiment. Mit welchem der beiden Personen könnt ihr euch mehr identifizieren? So. Also wenn ihr mal euch reinhört und denkt so, naja, ich empfinde, ich bin eher so wie der Pharisäer oder ich bin eher so wie der Zöllner. Also wir können ja mal strecken, ich strecke auch. Nein, wir können ja mal strecken. Wer würde jetzt sagen, ich kann mich mehr mit dem Pharisäer identifizieren? Wer würde das sagen? Okay, ja. Ein, zwei Personen? Ja, drei, okay. Und wer würde sagen, also ich kann mich mehr mit dem Zöllner identifizieren? Wer würde das sagen? Okay, ja. Ich vielleicht auch, ja. Okay, das ist auf jeden Fall die starke Mehrheit. Das habe ich mir gedacht. Das bedeutet, wir haben das Gleichnis verstanden, oder? Und die Predigt darüber erübrigt sich eigentlich. Wir wissen es. Amen. Wir könnten das eigentlich beenden und in die Gebetszeit gehen und sagen, danke Gott, dass ich nicht so wie der Pharisäer bin. So, Moment mal, fällt euch was auf? Und in dem Moment, wo wir das denken, danke, dass ich nicht so wie der Pharisäer bin, da beißt sich die Schlange selber in den Schwanz, oder wie sagt man da? In dem Moment, wo ich das denke, merke ich, dass ich irgendwie doch so bin. Weil sonst würde ich das nicht denken, weil das ist genau das gleiche Verhaltensmuster, das ist genau die gleiche Gedankenstruktur. Und so schnell rutschen wir da auch rein. Wir wollen zunächst mal die Perspektive des Pharisäers betrachten. Für alle die, die bei Pharisäer gestreckt haben, und für alle die, die nicht da gestreckt haben, denn wir werden merken, wie ich gesagt habe, wenn wir denken, danke, dass ich nicht so wie der Pharisäer bin, dass wir doch eigentlich, wenn wir das denken, auch so sind. Oder dass da Anteile auf jeden Fall auch in uns stecken. Folie Nummer 3. Genau. Also hier heißt es, Folie 3, mal kurz warten, dass ihr mitlesen könnt. Genau, hier heißt es, der Pharisäer aber, er ging zum Tempel hinauf, um zu beten. Er ging zum Tempel, um zu beten, aber eigentlich betete er nicht wirklich. Wir haben gehört letztes Mal von Anna, und ich habe das nochmal aufgegriffen, was bedeutet Gebet? Gebet bedeutet, wir haben Gemeinschaft mit Gott, wir sprechen mit Gott, wir haben einen Dialog mit Gott. Aber hier heißt es, der Pharisäer aber, er betete bei sich selbst. Eine andere Übersetzung, wenn man das anders könnte, man könnte es auch übersetzen mit, er betete aber für sich selbst. Er betete nicht, um in einen Dialog mit Gott zu kommen, sondern um allen, die in Hörweite waren, zu erzählen, wie gut er war. Also er gebraucht hier in diesem nicht so langen Gebet, also es ist länger als das, was nachher vom Zöllner kommt, also auch das wird man aufgreifen, aber sein Gebet ist ja, trotzdem gebraucht er in relativ wenigen Versen viermal das Wort Ich. Wir lesen es hier, ne? Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ihm geht es also nicht um Gott, sondern nur um seine eigenen Interessen. Und hiervon können auch wir lernen. Ich glaube, wir sind immer herausgefordert in allem, was wir hören, was wir lesen, auch vielleicht in Geschichten, die wir schon oft gehört haben oder auch oft gelesen haben, sehr schnell das abzutun und in Schubladen Leute zu stecken und zu kategorisieren und zu denken, ja gut, das betrifft mich jetzt nicht so oder das bin nicht ich oder wie auch immer. Und ich glaube, wir können daraus lernen, unsere eigenen Gebete und unsere eigenen Motive zu hinterfragen. Wo liegt der Schwerpunkt in meinen Gebeten? Liegt der Schwerpunkt in meinen Gebeten darauf, dass Gott mir dient, dass er sich um mich kümmert, um meine Wünsche, dass er mich tröstet, dass er für mich das und das tut? Diese Dimension gibt es auch und wir dürfen auch zu ihm kommen. Aber wenn wir das schwerpunktmäßig, vielleicht wäre es gut, mal alle Gebete, die wir sprechen, aufzuschreiben und dann so unterm Strich mal zu gucken, wo liegt der Schwerpunkt in unseren Gebeten? Geht es da eigentlich immer um mich oder geht es uns auch um sein Reich? Geht es uns um das, was er tun möchte, was er machen möchte in dieser Welt, an meinem Arbeitsplatz? Ich habe vor 2 Wochen darüber gesprochen, in meinem Verein, was er tun möchte, auch durch mich, auch mit mir und manchmal auch trotz mir, was er tun möchte. Das ist ein anderer Schwerpunkt. Der Pharisäer betet, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Er macht es ganz persönlich. Und wisst ihr, ja, es ist gut, dass er das alles nicht ist. Es geht hier nicht darum, dass das alles nicht wichtig wäre. Es geht hier nicht darum, dass das alles unwichtig wäre. Unser Lebenswandel und unser Verhalten ist nicht unwichtig. Es ist wichtig, dass wir versuchen, ein gutes Leben zu leben. Dass wir versuchen, die Ehe nicht zu brechen. Dass wir versuchen, nicht als Dieb durch diese Welt zu gehen. Es ist gut, dass er das alles nicht ist. Also es geht nicht darum, wenn Jesus vergleicht, der Zöllner ist der Gerechte, der Zöllner ist hier der, an dem wir uns ein Beispiel nehmen sollen und nicht der Pharisäer. All das stimmt, darauf spitzt sich das Gleichnis zu, darauf kommen wir raus. Aber deswegen dürfen wir da nicht drüber lesen und denken, deswegen ist das alles falsch, was er sagt, deswegen ist das alles falsch, was da drin steht. Ich habe jetzt gerade die neue Staffel von Chosen geguckt und ich finde es, gibt es auch die Szene aus der Bibel und ich finde es sehr stark, wie das dargestellt ist, wie Jesus zu ihnen sagt und sagt, hört auf all das, was die Pharisäer euch sagen. Punkt. Es ist richtig, was sie sagen. So. Und er dann sagt, aber nehmt euch kein Beispiel an ihrem Lebenswandel, denn sie leben überhaupt nicht das, was sie sagen. Und dann wehe euch, wehe euch, wehe euch, die so und so sagen, die so und so reden, aber doch anders tun. Aber das heißt nicht, dass das Falsches, es ist gut, dass er das alles nicht ist. Sondern worum geht es hier? Es geht hier um das stolze Herz und das Verhalten, was daraus resultiert. Nämlich die Geringschätzung anderer, die Verachtung, die im Herzen wächst, anderen Menschen gegenüber. Und hätte er dieses, oh Gott, ich danke dir, hätte er das, oh Gott, ich danke dir, ernst gemeint. Und hätte er gebetet, Gott, ich danke dir von Herzen, dass du mich davor bewahrt hast, die Ehe zu brechen. Ich danke dir von Herzen, dass du mich davor bewahrt hast, auf die schiefe Bahn zu gelangen und zu stehlen, zu rauben und so weiter. Ich danke dir, Gott, das habe ich deiner Gnade zu verdanken, dass ich das alles nicht bin. Wenn er das so gebetet hätte, dann wäre sein Gebet gut gewesen. Dann wäre sein Gebet aufrichtig gewesen. Dann wäre es ein aufrichtiges Dankgebet gewesen. Aber das ist ja nicht das, was hier passiert. Hier geht es darum, andere zu beschmutzen oder sich vermeintlich mit vermeintlich dreckigeren Personen zu vergleichen, um dadurch selber sauberer zu wirken. Um den eigenen Dreck, man kann den eigenen Dreck besser verstecken, wenn man sich in mehr Dreck begibt. Also wenn so, das ist, wenn ich in eine Oper gehe, wo alle ganz schön und hübsch angezogen sind und ich habe dann ein verknittertes Hemd, dann fällt es auf, da wäre ich vielleicht mit dem Hemd nicht durchgekommen, das hätte ich vorher mal bügeln müssen. So, keine Ahnung, wie auch immer. Ne? Aber wenn ich mich in einen anderen Rahmen begebe, wo Leute eher schmutzig sind, dann fällt es natürlich nicht so auf, die eigenen Flecken und die eigenen Falten. Und das ist das, was er hier tut. Aus einem hochmütigen Herzen heraus, andere schlecht zu machen, um selber dort dadurch sauberer zu wirken. Und auch hier müssen wir ehrlich sein, auch ehrlich zu uns selber. Auch wir gleichen manchmal dem Pharisäer, ohne es zu wollen, natürlich, ohne es zu wollen. Natürlich wollen wir das nicht, aber doch gleichen wir ihm manchmal. Wie schnell wir doch denken können, naja, so schlimm wie der, so schlimm wie die bin ich jetzt nicht. Es gibt welche, die sind viel, viel schlimmer als ich. Und es kann ganz, ganz banal sein. Das kann unterschwellig ablaufen. Danke, dass ich nicht so dick bin wie der. Danke, dass ich nicht so fettige Haare habe wie die. Danke. Das geht in den Schulen und teilweise in den Kindergärten ja schon los. Das ist so, guck mal, wie der rumläuft. Kann die Familie sich keine Markenklamotten leisten und so weiter. Es kann ganz banal sein. Aber genauso können diese Dinge auch sehr, sehr viel tiefer gehen. Dass ich mich über andere erhebe und davon gibt es zahlreiche Formen. Es müssen nicht mal ausgesprochene Worte sein. Es kann auch ein verachtendes in sich hineinlachen sein über eine andere Person. Es kann auch ein Augenrollen sein. Es kann in Mimik und Gestik sein. Oder manchmal vielleicht nur Gedanken, dass ich denke, oh je, der wieder, was der wieder sagt, was die wieder betet. Echt jetzt. Verachtung. Andere mit Geringschätzung werten. Es gibt so, so viele Formen davon. Und wir alle kennen das und wir alle haben das. Es gehört zu unserer sündigen Natur, das steckt in uns allen drin. Alle haben, die Bibel sagt, wir alle sind Sünder, wir alle haben gesündigt. Und auch wir alle sind in dieser Welt und haben solche Gedanken. Der Pharisäer war davon überzeugt, ein heiligeres Leben zu führen als der Zöllner und deshalb ging er davon aus, dass er auch in den Augen Gottes besser dastand. Aber genau das war nicht der Fall. Jesus sagt genau, dass das Gegenteil der Fall ist. Er sagt, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter. Was also hat der Zöllner besser gemacht? In welchem Punkt sollen wir uns den Zöllner als Beispiel nehmen? Und auch da ist es ganz, ganz wichtig, was ich hier vorne schon mal gesagt habe. Es ist nie schlau zu sagen, ich nehme diesen Menschen oder so als Vorbild. Das ist nicht gut. Es wäre gut und weise zu sagen, diese Eigenschaft von diesem Menschen, die nehme ich mir als Vorbild. Das finde ich gut. Aber diese Punkte nicht. Das wäre ein weiser Umgang, dass wir uns nicht Menschen als Vorbild nehmen, sondern dass wir sagen, diese Eigenschaft von diesem Menschen, das finde ich gut, das nehme ich jetzt zum Vorbild, aber diese Sachen nicht. Und genauso ist es beim Zöllner auch. Es gibt Dinge, also jetzt verstanden, glaube ich, den Punkt. Ne? Und die Frage ist, in welchem Punkt sollen wir uns den Zöllner als Vorbild nehmen? Der Zöllner stand von Folie 4. Der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern er schlug an seine Brust und er sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Wir können uns den Pharisäer vorstellen, wie er in wortgewandten, schön geistlich klingenden Sätzen diesen Tempel erfüllte, wie seine erhabene, pathetische Stimme im Tempel widerhallte. Und die Menschen, die ihn hörten, waren sicherlich beeindruckt und waren gewiss der Meinung, dass hier eine sehr geistliche Person spricht. Und im Gegensatz dazu stellen wir uns den Zöllner vor, der unbeholfen, voller Angst diesen Tempel betritt. Er heißt es, er war so voller Scham, dass er es nicht mal gewagt hat, seinen Blick zu heben. Er hat nach unten geguckt. Und hier sehen wir einen großen Unterschied von dem Pharisäer und dem Zöllner. Der Pharisäer, er war dort, um gesehen werden zu wollen. Ihm ging es nicht um den Dialog mit Gott, ihm ging es darum, dass die anderen Menschen ihn wahrnehmen, dass die anderen ihn hören. Der Pharisäer, der wollte nicht gesehen werden, weil er wusste, mir kommt eh nur Verachtung gegenüber. Mir kommen eh nur schlechte Blicke gegenüber. Da wird niemand sein, der mich bewundert, sondern die Menschen sehen mich als Verräter, weil ich für Rom arbeite, weil ich ein Zöllner bin und so weiter. Ich ernte da nichts als Verachtung. Ihm ging es tatsächlich in seinem Gebet um die Beziehung mit Gott. Ihm ging es um die Beziehung mit Gott und um sein Seelenheil. Deswegen ging er zum Tempel, um zu beten. Im Gegensatz zu diesen erhabenen, pathetischen Worten des Pharisäers sprach er unbeholfen nur diese paar Worte: o Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Gabi hat es gesagt, das sind nur ganz, ganz wenig Worte. Und das Interessante ist, wenn wir haben es im Deutschen, haben wir das auch relativ kurz. Wenn wir da in den griechischen Originaltext gehen, ist es noch kürzer. Eigentlich besteht der Satz nur aus drei Worten, nämlich aus Gott, aus Sünder und aus Gnade. Und ein, zwei mini kleine Artikel, um das zu einem Satz zu formen. Aber eigentlich ist es das kürzeste Gebet, was man sprechen kann. Gott, sei mir Sünder gnädig, sei mir gnädig, wären nur zwei Wörter im Griechischen. Also das wäre noch kürzer. Und dieses Gebet, es gefiel Gott, denn es waren genau die richtigen Worte und seine Herzenshaltung, sie stimmte auch. Er erkannte, dass er ein Sünder war und dass er die Barmherzigkeit Gottes brauchte. Es geht nicht darum, ein aufgesetztes, frommes Leben zu führen, sondern es geht darum zu verstehen, ja, ich bin ein Sünder und ich brauche seine Vergebung. Das hat Gabi heute auch schon gesagt, das ist eigentlich alles. Es geht um nicht mehr und nicht weniger. Alles steckt hier drin. Gott sieht das Herz an und nicht die äußeren Werke. Reformationstag ist ein paar Tage her, sola gratia, ja, allein aus Gnade, Rechtfertigung allein aus Gnade. Es geht nicht um meine Werke, ich kann mir mein Heil, ich kann es mir nicht verdienen durch zweimal Fasten die Woche, wie es der Pharisäer nach außen trägt, durch den Zehnten geben und so weiter und durch all diese Werke. Ich kann es mir nicht verdienen. Es geht nicht um die äußeren Werke, sondern es geht allein um die Gnade Jesu. Und ich möchte hier noch auf einen letzten sehr interessanten Aspekt eingehen. Ich finde es immer interessant, wenn man Dinge liest, da mal reinzugucken und tiefer reinzugraben, was die Dinge bedeuten, die hier stehen. Wir lesen hier davon, dass er sich auf die Brust schlug. Genau, kannst du die Folie nochmal einblenden, Folie 4, genau. Sondern er schlug an seine Brust und sprach dann diese Worte. Was bedeutet das? Was hat es mit diesem Schlagen auf die Brust auf sich? Ich musste, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das sage, es ist nicht abgesprochen, an eines meiner Kinder denken, was manchmal sich auf den Kopf haut und sagt, ich bin halt so dumm. Und wir sagen müssen, nein, das ist nicht wahr, das sind Lügen, du bist wunderbar gemacht, das stimmt nicht. Und ich glaube, dass es das nicht ist, was hier passiert. Ich glaube, dass es das nicht, oder ich bin mir sicher, dass es das nicht ist, was hier mit gemeint ist, mit diesem Schlagen auf die Brust. Es gab auch Praktiken, sowohl im katholischen als auch im muslimischen und auch damals in der Antike, Praktiken, dass man sich so fest schlug, dass man sich selbst geißelte, also bis Blut floss, weil man gedacht hat, dass man das irgendwie, also dass man das irgendwie tun müsste. Aber wisst ihr, es hat schon jemand Blut für uns vergossen. Jesus hat für uns sein Blut vergossen und es reicht völlig aus. Das müssen wir nicht noch tun, weil er es schon getan hat. Im Gegenteil, wenn ich meine, ich müsste selber mich geißeln und Blut vergießen und was weiß ich was, ist eigentlich eine Entwertung des Opfers Jesu, eine Entwertung dessen, was Jesus für uns getan hat. Ich bin überzeugt davon, Jesus würde sagen, warum vergießt du dein Blut? Ich hab doch meins vergossen, ich habe das doch schon vollbracht. Ich bin doch bereits gestorben. Ich habe alles bezahlt. Und das ist das, was der Thomas heute Morgen gesagt hat. Das war ein schönes Bild, das Bild davon, dass er hat alles bezahlt für uns. Alles hat er bezahlt. Wir müssen es nicht mehr bezahlen durch unsere Werke und so weiter und so weiter. Also was war hier das Zeichen des Schlagen auf die Brust? Im alten Orient war es üblich, also bei großer Trauer oder auch bei tiefer Reue, sich auf die Brust zu schlagen. Es war ein Zeichen dafür, dass man sich seiner Sünde und inneren Verdorbenheit seines Herzens sehr bewusst war. Und ich bin so froh, heute Morgen ging es schon so viel um das Herz, wie es Gabi gesagt hat. Und genau darum geht es. Und wir wissen das gesellschaftlich, wir kennen alle diese Sprüche. Ich bin halt meinem Herzen gefolgt. Ich lasse mich von meinem Herzen leiten. Und es klingt so gut, aber es ist so unweise, wenn dein Herz dein alleiniger Leiter ist. Natürlich sind da Dinge in unserem Herzen, die auch gut sind. Da sind in meinem Herzen meine Kinder drin, meine Frau und hoffentlich ganz viel Jesus. Jesus soll derjenige sein, der mein Herz erfüllt. Aber die Bibel sagt uns, in unserem Herzen ist auch ganz, ganz viel Schlechtes. Steht drin so. Aus dem Herzen eines Mannes kommen alle diese unzüchtigen und verderblichen und schlechten Gedanken. Also gut, vielleicht seid ihr Frauen, ich weiß nicht, da besser dran, wenn da steht, aus dem Herzen eines Mannes. Aber die Bibel sagt auch, die Frau war es. Na gut, eigentlich sagt es Adam. Aber die Bibel, die ist voll davon. Die Bibel, die sagt uns, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn aus deinem Herzen, da entspringt das ganze Leben. Alles geht daraus hervor. Wir sollen unser Herz behüten, wir sollen unser Herz bewahren, weil dort alles entspringt. Und wann weiß unser Herz denn schon, was es will? Oder unser Herz will in einem Moment das eine und dann gehe ich dem nach. Und im anderen Moment will unser Herz plötzlich was ganz was anderes. In einem Moment können wir glücklich sein, unser Herz, es springt in unserer Brust, wie es die Bibel manchmal beschreibt. Und im nächsten Moment ist unser Herz zu Tode betrübt und schwer und soll unser Herz unser Leiter sein, dem wir folgen? Es ist sehr, sehr unweise. Und ehrlicherweise bin ich sehr erschrocken, wenn ich manchmal merke, was da in meinem Herzen alles drin ist. Welche Gedanken, wo ich denke, Mensch, ich bin schon so und so lang Christ, eigentlich müsste ich weiter sein. Eigentlich müsste ich doch das schon längst überwunden haben. Und dann kommt ein Gedanke, dann kommt irgendwas und denkst so, hoppla, was ist da alles noch drin? Und ich bin erschrocken darüber. Und dieses Schlagen auf die Brust symbolisiert sozusagen ein Nein zu diesen Begierden. Dass in dem Moment, wo ich das merke, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der, nein, ich will das nicht denken. Wir können nicht verhindern, dass diese Gedanken kommen. Wir können nicht verhindern, dass wir sind alle sind davon betroffen, aber wir können dem einen Riegel vorschieben. Wir können sagen, nein, ich will das nicht denken. Nein, es ist nicht richtig, was ich gerade gedacht habe. Und ich tue darüber Buße. Und das ist das, was das symbolisiert. Du musst dir nicht immer aufs Herz hauen. Das war halt eine Symbolik, um das zu zeigen. Aber ich finde es eine gute Symbolik, weil es zeigt, dass ich aktiv gegen Dinge vorgehe und sage, nein, das will ich nicht denken. Ich will nicht so über andere Menschen denken. Ich will nicht andere verurteilen. Ich möchte nicht, nein, es ist nicht richtig, dieser Begierde zu folgen. Nein, es ist nicht richtig, dem nachzugeben. Und ich sage dieser Begierde, ich sage diesen Gedanken, ich sage dem den Kampf an. Und im Urtext steht hier, letzter Gedanke hier, eine Zeitform, die eine fortwährende Handlung beschreibt. Eine fortwährende Handlung. Das bedeutet, dass der Zöllner nicht nur einmal auf seine Brust schlug, sondern er tat es immer und immer wieder. Es war also ein kontinuierlicher Akt. Das bedeutet, dass er immer wieder Buße tat für seine Sünden und dass er aktiv die Vergebung Gottes suchte. Immer und immer wieder. Und das ist der Kern des Evangeliums. Nicht der, der sich selbst für gerecht hält, findet Gnade, sondern der, der sich Gott öffnet, weil er weiß, dass er sie braucht. Demut und das Eingeständnis der eigenen Schwäche sind der Schlüssel zu echter Beziehung und Gemeinschaft zu Gott. Ja, es stimmt, dass ich unwürdig bin. Ja, es stimmt, dass ich Tod und Schande verdient hätte. Das ist so. Würdig ist nur einer, Jesus Christus. Und das ist der, der für mich bezahlt hat. Der für mich bezahlt hat, der für mich alles bezahlt hat. Und ich möchte da noch einen letzten Gedanken bringen und dann damit schließen, weil es mir echt wichtig ist. Nicht die Abstammung, wie die Pharisäer es oft dachten, und es gilt auch für uns, nicht die Zugehörigkeit zu einer Kirche macht uns zu Christen oder zu Jüngern. Es geht nicht um Religiosität, sondern es geht um eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Folie 5, John Ortberg, er drückt es mal so aus in seinem Buch, Das Leben, nachdem du dich sehnst. Das war die große Ironie, also er schreibt auch über dieses Gleichnis, das war die große Ironie. Die Gerechten hatten sich mit ihrer Gerechtigkeit mehr geschadet als die Sünder mit ihrer Sünde. Und wir müssen Religiosität und Selbstgerechtigkeit hinter uns lassen. In dem Moment, ich habe das in Mecklenburg-Vorpommern erlebt, da kamen Menschen, die waren viel schlimmer als wir. Hier in Süddeutschland, weil sie tief in Esoterik gesteckt haben, weil sie tief in Okkultismus gesteckt haben. Gott sei Dank habe ich nicht diese Biografie. Das ist vielleicht kritisch, was ich sage, aber ich habe bei denen was gesehen, nämlich eine echte Bekehrung, eine echte Buße, ein echter Lebenswandel. Gott, vergib mir. Gott, sei mir Sünder gnädig. Die Entscheidung, ich lasse mich taufen als sichtbares Zeichen. Und man sah ihnen die Umkehr und die Veränderung des Lebenswandels an. Und ich glaube, unsere Herausforderung im christlich-religiös geprägten Süddeutschland ist, Religiosität abzulegen. Ja, warum? Ich bin doch Christ. Ich bin schon seit immer, ich gehe schon 20 Jahre, 30 Jahre in die Kirche, ich bin doch Christ, ist doch alles in Ordnung, ist doch alles okay bei mir. Eine Kirchenzugehörigkeit ist nicht das, um was es geht, dass ich auf dem Blatt Christ bin, sondern es geht um eine lebendige Beziehung mit Christus. Letzte Folie, letzter Satz. Ein Jünger Jesu ist ein sündiger Mensch, der seine Schuld eingesteht, die Vergebung Jesu aktiv in Anspruch nimmt und sich von Gott verändern lässt. Gnade bedeutet nicht, dass mir immer wieder von Gott vergeben wird, damit ich einfach weitermachen kann wie bisher, sondern Gnade soll uns befreien und soll eine Lebensveränderung bewirken. Es wird bei der Steinigung der Sünderin ein paar Kapitel später immer wieder betont, dass Jesus sagt, ist niemand mehr da, der dich verurteilt, dann verurteile ich dich auch nicht. Aber wir vergessen, dass da noch was Entscheidendes gesagt wird von Jesus. Er sagt ihm, und jetzt gehe und sündige nicht mehr. Gehe und sündige nicht mehr. Es stimmt, wir können so kommen, wie wir sind. Mit allem, was wir mitbringen. Wir können so kommen, wie wir sind. Aber wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind, sondern Gott, er möchte uns verändern. Er möchte uns befreien. Gnade, die befreit und die Lebensveränderung bewirkt. Lobpreisteam, ihr könnt kommen. Ich glaube, wir haben einen instrumentalen Part. Das Gleichnis lädt uns dazu ein, neu zu lernen, was es heißt, aufrichtig zu beten. Nicht sich selbst rechtfertigen, sondern sich von Gott rechtfertigen lassen. Nicht mit frommen Worten Eindruck machen, sondern mit ehrlichem Herzen kommen. Und wenn wir ehrlich sind vor Gott, und dann können wir seine Vergebung in Anspruch nehmen. Und dann kann Gnade beginnen, in unserem Leben wirksam zu werden und eine Lebensveränderung bewirken. Und wenn wir jetzt in das Abendmahl gehen, dann möchte ich euch einladen, ich nehme mich da gar nicht raus, ehrlich zu sein, zu sagen, Gott, was steckt da in mir? Was steckt in meinem Herzen? Wo sind Anteile eines Pharisäers in mir? Wo sind vielleicht Verhaltensweisen eines Zöllners, Verhaltensweisen, die nicht gut waren? Und Gott, ich bringe das alles dir und Gott, sei mir Sünder gnädig. Sei mir gnädig, wir brauchen seine Vergebung. Ich hatte, ich glaube, ich habe das mal irgendwann mal schon mal gesagt, ich hatte eine Lehrerin in meiner Grundschule und die hat immer gesagt, wenn jemand die Hausaufgaben vergessen hat, ich trage jetzt in mein Klassenbuch mit Bleistift, schreibe ich eine 6 rein in dieses Buch. Und wenn du morgen die Hausaufgaben nachbringst, dann radiere ich diese 6 raus. Und sie hat keine Bedeutung mehr, keine Wirksamkeit. Es wird ausgetilgt. Und es gab dann Klassenkameraden von mir, ich natürlich nicht, die dann gesagt haben, ach, wissen Sie was, machen Sie sich doch nicht die Mühe, schreiben Sie es doch gleich mit Kugelschreiber. Wenn du es so... Und manchmal sind wir so. Gott, er bietet uns seine Vergebung an. Und es liegt an uns, zu sagen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und ich möchte, dass du das rausradierst. Und Gott sagt, wenn ich es rausradiere, ist es weg. Dann ist es nicht mehr da. So. Aber wir müssen uns aktiv dafür entscheiden. Nehmen wir uns 2 Minuten und dann lese ich die Einsetzungsworte und dann gehen wir ins Abendmahl. 2 Minuten, wo wir das vor Gott bewegen können, wo der Heilige Geist auch in unseren Herzen wirken kann und wo wir ehrlich zu ihm kommen dürfen und sagen können, okay, hier ist mein Herz. Du darfst reinschauen, du darfst einen Finger drauflegen, du darfst verändern und zeig mir, wo ich deine Vergebung heute Morgen brauche. Zeig mir, wo es Lebensveränderung braucht.